Ja, ganz herzlichen Dank, Rudolf, für das freundliche Empfangen. Danke an euch alle, dass ihr mich immer noch empfangt, dass ich wiederkommen darf. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe, bevor ich in den Predigttext mit euch gehen möchte, einen anderen Text, den Gott mir aufs Herz gelegt hat und den ich gerne mit euch zusammen sprechen möchte. Und zwar sind es die ersten beiden Verse aus dem Psalm 27. Ich werde den ersten Vers lesen, vorsprechen und dann bitte ich euch, dass ihr ihn wiederholt. Und es kann sein, dass wir es zwei oder dreimal machen, bis ich merke, ihr glaubt's, okay? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Den machen wir nochmal. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und ihr werdet viele von euch sehen und erleben, dass Dinge auf uns zukommen oder ihr schon drinsteht, vor denen könnt ihr euch grauen. Vor denen könnte man sich fürchten. Es sind Dinge, die euer persönliches Leben betreffen, aber es sind vor allem auch Dinge in eurem unmittelbaren Umfeld, am Arbeitsplatz, im familiären Umfeld, in Situationen, wo ihr mitbeteiligt und betroffen seid und wo Menschen sich fürchten, wo ein Grauen über sie kommt, wo sagt, was soll aus uns werden, was soll geschehen? Anfechtungen und Anfeindungen, die auf uns zukommen, in denen wir immer wieder drinstehen. Und der Herr sagt, aber ich bin das Licht für dich. Und deshalb fürchte dich nicht. Ich bin deines Lebens Kraft. Es soll dir nicht grauen. Und ich empfinde, dass ihr dieses Wort mitnehmen sollt, auch in die nächste Woche und in die nächsten Tage und Wochen mitnehmen sollt und sagt, der Herr ist mein Licht. Und ich fürchte mich nicht. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Es ist Lebenskraft. Alles, was tot ist, muss verschwinden. Es ist Lebenskraft. Nichts muss uns grauen. Und so werden wir auch zu Menschen, die anderen zur Orientierung werden. Dort, wo Finsternis, dort, wo Furcht, dort, wo Grauen ist, sendet uns der Herr hinein, dass wir dort sein Licht ausstrahlen und dass wir dort diese Lebenskraft, diesen Lebensmut hineintragen. Und ich möchte heute Morgen euch auch daran erinnern, weil ich spüre, dass der Herr das so auf dem Herzen hat. Ihr seid hier im CZW trainiert worden und ihr werdet immer noch trainiert. Und es ist nicht umsonst und ihr empfangt die Lehrer und die Propheten und die Apostel und die Hirten, die euch gegeben sind, dass sie euch zurüsten zum Werk des Dienstes. Denn Gott möchte mehr und mehr einige von euch, eine ganze Anzahl von euch hineinsenden in Lebenssituationen, wo ihr das, was ihr hier trainiert habt, anwenden werdet. Und wo ihr ein bisschen wegkommen müsst von dieser Immobilität. Ja, ihr habt hier ein Gebäude gebaut. Und ihr bezahlt wunderbar ab an dem Gebäude. Und es ist gut. Und es war Gottes Plan und Wille. Aber es ist ein Trainingszentrum. Und ihr werdet euch mehr und mehr wieder daran gewöhnen müssen, dass ihr auch mit dem Zelt unterwegs seid, mit dem Zelt der Herrlichkeit Gottes. Denn hier ist seine Gegenwart. Hier ist das Haus seiner Gegenwart. Aber seine Gegenwart ist an allen Orten, wo zwei oder drei zusammenkommen und miteinander glauben und beten. Und der Herr sendet uns in kleine und kleinsten Teams hinein in solche Situationen des Grauens und der Finsternis, wo es Licht braucht, wo es Kraft, Lebenskraft braucht und wo ihr das, was ihr hier lernt, was hier eingeübt wird, was wir hier praktizieren, wo ihr es nicht nur für euch selbst zum Überleben braucht, sondern dass Gott euch zu diesem Licht setzen kann, zu dieser Lebensquelle und Lebenskraft setzen kann in den Situationen, wo er uns, sein Volk, braucht und wo seine Herrlichkeit, seine Gegenwart sichtbar wird. Und so empfangt auch hier wieder neu dieses Zentrum, dies, was Gott hier gegeben hat, als ein Trainingszentrum. Sag, danke Herr für alles, was wir hier lernen, für alles, was wir hier trainiert werden. Danke Herr für all die Gaben, die du uns geschenkt hast in der Gemeinde, die zur Zurüstung gegeben sind. Denn wir wollen zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Nicht nur fürs Überleben. Nicht nur, dass wir irgendwie durchkommen. Das ist zu wenig. Sondern dass wir zugerüstet sind für den Dienst, in den Gott uns hineinsetzt. Und ihr werdet selbst erleben, dort wo ihr dient und das Licht hineintragt, werdet ihr selbst Heilung, Wiederherstellung, Kraft und viele Dinge auch erleben. So, der Herr fordert auch die Gemeinde ein Stück stärker heraus, mobiler zu werden, bereit zu sein, gesandt zu werden, bereit zu sein, an verschiedene Orte und Stellen zu gehen, um dort Gebetskreise zu eröffnen, um dort das Evangelium hineinzutragen, um dort Heil und Heilung zu bringen, um dort Gesellschaft mitzugestalten und zu verändern, um Menschen diesen Halt, den wir kennen, sichtbar zu machen. Gott trainiert uns. Wer von euch geht ab und zu ins Bodybuilding-Studio? Ah, jetzt traut ihr euch nicht. Ja, gut. Wer von euch macht Sport? Ah, okay. Dann wollen wir mal hören, was Paulus da dazu sagt. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7 und 8. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit, denn die leibliche Übung ist wenig nützlich. Aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Keine Sorge, es steht hier nicht, die leibliche Übung ist nichts nützlich. Sondern es steht hier, es ist zu wenig nützlich, wenig Nütze. Oligos im Griechischen, ein bisschen was hat's einen Wert. Ja. Hat ein bisschen was bringt's. Also ihr könnt eure Walking-Stöcke behalten und könnt eure Eintrittskarten für Bodybuilding-Studien behalten. Ein bisschen nützlich ist es schon. Aber was allem nützlich ist, für alle Dinge nützlich ist, ist die Frömmigkeit. Und Paulus benutzt hier diesen Vergleich ganz bewusst. Er sagt, ihr wisst, wie man sich körperlich trainiert und fit hält. Das wussten sie damals schon in der römisch-griechischen Welt. Und wir wissen es auch noch. Ja, wir praktizieren das und während wir hier Gottesdienst feiern, sind die Bodybuilding-Studios dieser Welt gefüllt mit Menschen, die sich abmühen für das, was wenig nützlich ist. Aber Paulus sagt, so wie ihr wisst, dass man seinen Körper fit hält, so lernt euren Geist, eure Frömmigkeit, da kommen wir noch drauf, was das bedeutet, eure Frömmigkeit fit zu halten. Denn das ist zu allen Dingen nützlich. Und was ihr hier investiert in die Frömmigkeitsübungen, ist nutzbringend in vielerlei Hinsicht. Also tut beides, Hans. Ja, ist okay. Ja, beides. So wie der Hans das macht, ja, ist fitter Mensch in jeder Hinsicht. Frömmigkeit ist zu allen Dingen nützlich. Das ist für uns Schwaben sehr wichtig, denn wir fragen immer sofort, was bringt's? So, bevor wir etwas machen und investieren, müssen wir wissen, was bringt's? Ja, denn wir wollen nicht nutzlos leben und in Weinstadt schon gleich gar nicht. Ja, da wollen wir nur Dinge tun, die auch wirklich sinnvoll sind und was bringen. Also, Frömmigkeit ist zu allen Dingen nützlich. Was bedeutet zu allen Dingen? Bibel muss man immer mit der Bibel auslegen. Er kann nicht einfach irgendwas hineininterpretieren, was wir uns so vorstellen und was unserer Welt und Vorstellungswelt entspricht, sondern Bibel muss man immer mit der Bibel auslegen. Also wenn hier von Nützlichkeit die Rede ist, gucken wir mal, was im gleichen Brief Paulus darüber schreibt. Im Kapitel 6, Vers 6 wird uns erklärt, die Frömmigkeit, haben wir es wieder? Das ist alles jetzt Luthertext, aber es ist ein gutes Wort, Frömmigkeit. Ja. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn, haben wir es nochmal. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in diese Welt mitgebracht, sagt Paulus, und wir werden auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für die, die sich genügen lassen. Mit anderen Worten, wir wollen nicht die Frömmigkeit missbrauchen, um unsere fleischlichen Wünsche zu erfüllen. Und es gibt auch solche Tendenzen immer wieder im Reich Gottes. Sag, alles, was du haben willst, deinen dicken Mercedes und deine große Villa und deine Aktien, die nur noch steigen, ja, und so weiter, kannst du alles haben, wenn du fromm bist. Das ist nicht, was das Wort hier sagt. sondern Frömmigkeit ist zu vielen Dingen, zu allen Dingen nützlich, ist ein riesengroßer Gewinn, aber für die, die sich genügen lassen und die nicht falsche Dinge anstreben im Leben, denen wird die Frömmigkeit nichts nützen. Was ist denn dann nützlich? Was ist nützlich? Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was könnte Paulus hier wohl gemeint haben mit diesen allen Dingen? Was sind eigentlich wirklich die Grundelemente, die wir brauchen? Was ist das, was uns wirklich etwas bringt? Ich habe für uns in der Akademie, haben wir einen neuen Kurs installiert für Existenzgründer. Ja, wir haben jetzt auch einen Existenzgründerkurs gemacht, also Menschen, die eine Existenz aufbauen wollen, die selbstständig werden wollen, weil das ist sowieso eigentlich das, was Gott will, dass wir selbstständig sind. Aber das ist ein anderes Thema. So sind wir geschaffen und so weiter und so fort. Und da habe ich mir im Zuge dieses Kurses, wo ich drüber nachgedacht habe und das Wort studiert habe zu diesem Thema, habe ich mir Gedanken gemacht, wie war es denn eigentlich im Anfang der Menschheitsgeschichte, als die Sünde noch nicht Einzug gehalten hat in unser Leben? Was haben eigentlich Adam und Eva die ganze Zeit gemacht? Die müssen ja irgendwie schon glücklich gewesen sein, oder? So, ich nehme mal an, dass die ein Leben in der Fülle hatten, dass die ein genügsames Leben hatten, dass die sagen konnten, es geht uns richtig dicke gut, bevor die Sünde Einzug gehalten hat. Ja, was haben sie denn dann gemacht? Wahrscheinlich hat Eva den Adam gefragt, wie die Frauen halt so sind, Adam, liebst du mich? Ja. Und Adam hat gesagt, ja, wen denn sonst? Also außer dem Liebesgeflüster, was haben sie denn sonst so gemacht? Warum waren sie glücklich? Warum waren sie glücklich? Und ich bin auf drei Dinge gekommen. Drei Dinge, von denen ich glaube, dass die jeder Mensch braucht. Wenn er sie hat, dann ist er glücklich. Dann ist er zutiefst zufrieden. Erstens, sie hatten Frieden mit Gott. Ein völlig ungetrübtes Verhältnis, eine ungetrübte Beziehung zum lebendigen Gott. In der Kühle des Abends kam der Herr in den Garten und es war solch eine selbstverständliche Gottesgemeinschaft, dass sie darin völlig Genüge hatten. Und sie waren mit ihrem Schöpfer, mit dem, in dessen Ebenbild sie geschaffen waren, waren sie zutiefst zufrieden und hatten eine tolle, intensive Austauschgemeinschaft, eine Verehrung Gottes, ein Gegenüber in Gott, sodass sie darin Genügsamkeit hatten und darin ein glückliches und fröhliches Leben hatte. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wenn der Mensch keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hat, fehlt ihm Entscheidendes. Und nichts auf der Welt kann das ausfüllen oder ersetzen. Nichts. Und deshalb ist ein Aspekt, dass wir Menschen in die Beziehung mit dem lebendigen Gott wiederkommen. Und das hat Jesus für uns getan, oder? Ja, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er führt uns zum Vater. Er ist die Tür zum Vater. Er ist die Tür zur Gottesbeziehung. Nur durch Jesus Christus können wir zu ihm kommen. Aber wir können zu ihm kommen durch Jesus Christus. Der Vorhang, wie es heißt, ist zerrissen. Die Gottesgemeinschaft ist wiederhergestellt. Du darfst wieder ungetrübte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Ist das nicht klasse? Dann erzähl's weiter. Ja? Denn den Menschen fehlt Entscheidendes, wenn sie den lebendigen Gott nicht kennen und keine Beziehung zu ihm haben. Und egal, was sie tun, nichts kann ihnen dies ersetzen. Nichts, 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 nichts. So, das Erste ist lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist etwas, wo wir kennen, wo Gott uns hineingeführt hat, wo wir Erkenntnis drüber gewonnen haben. Und wir leben und trainieren und üben die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir müssen aber nichts mehr hinzufügen. Der Vorhang ist zerrissen. Das Allerheiligste ist geöffnet. Tretet hinzu mit Glauben und Zuversicht zum Thron der Gnade. Wir dürfen wieder ungetrübte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Lass dir's nicht rauben. Auch nicht durch das schlechte Gewissen. Das ist am Kreuz gereinigt. Habt ihr das verstanden? Ja, ich spüre im Geist, es ist enorm wichtig, dass ihr es ergreift und sagt, das ist uns geschenkt in Jesus Christus. Ungetrübte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und immer wieder wird's uns geraubt, immer wieder wird's uns gestohlen, immer wieder kommen Betrübnisse hinein, weil wir selbst Fehler machen, aber daran hängt's nicht. Du bist nicht in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gekommen, weil du vollkommen wärst, sondern weil du ein Sünder bist, der seine Schuld bekannt hat und dem Vergebung zugeflossen ist durch Jesus Christus. Und deshalb ist die Gemeinschaft begründet im Kreuz und nicht in dir. Lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn. Also Adam und Eva, tolle Gottesgemeinschaft, ungetrübte Gottesgemeinschaft. Und trotzdem, als Adam geschaffen wurde und diese ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn hatte, stellte Gott fest, irgendwas fehlt dem Kerl. Irgendwas. Der läuft rum wie ein nervöser Kraftpakt. Der ist irgendwie unzufrieden. Irgendwas fehlt dem Kerl. Und er hat sich gedacht, was könnte ihm denn fehlen? Und er kam auf die Idee, sagt, oh, es ist, glaube ich, nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er sagt, gut, such dir einen Partner, such dir eine Partnerin. Und dann ist der Adam durch die Tierwelt gegangen, vom Elefant über den Tiger und Löwe und Ameise und Affe. Und er fand keine Partnerin. Nichts, kein Tier war ihm ein Gegenüber. Halleluja. Es ist bis heute so geblieben. Und er merkte, ist es nicht interessant, dass obwohl er im Herrn alles hatte, fehlte ihm etwas. Interessant, oder? Er brauchte das zwischenmenschliche Gegenüber. Er brauchte einen ihm ebenbürtigen Partner. Und wenn der Mensch keinen ebenbürtigen Partner hat, mit dem man sich austauschen kann, der ihm ein Gegenüber ist, der ihn spiegelt, mit dem er kommunizieren kann, Gemeinschaft haben kann, dann fehlt ihm etwas. Und es war vor dem Sündenfall. Das heißt, die Schöpfung der Frau ist kein Sündenfall. Ja. Das war vorher. Also da war auch die Gottesgemeinschaft noch nicht getrübt. Und trotzdem fehlte dem Menschen etwas. Wir brauchen das Gegenüber. Um ein erfülltes Leben zu haben, brauchen wir ein ebenbürtiges Gegenüber. Und deshalb, ihr lieben Singles, ist es völlig normal, dass ihr Mangel empfindet. Denn das ist nicht in der Ursprünglichkeit Gottes. Und trotzdem leben wir in einer Welt des Mangels. Und wir müssen manchmal auch Mangel erleiden, weil das Reich Gottes in seiner Vollendung noch nicht gekommen ist. Das Reich Gottes ist schon da und viel Wiederherstellung ist da, aber es ist in seiner Vollendung noch nicht da. Und deshalb erleben wir immer wieder Mangel. Mangel in der Gottesgemeinschaft, aber auch Mangel im zwischenmenschlichen Gegenüber, in Partnerschaft. Und soll ich euch was sagen? Jetzt mache ich vielleicht ein theologisches Fass auf. Aber das verkraftet ihr hier. Auch die Gottesgemeinschaft kann den Verlust von Partnerschaft nicht ersetzen. Auch wenn wir das oft so religiös und fromm verdrehen und sagen, der Herr wird dir alles sein, auch dein Ehemann sein, kann er nicht sein. Kann er nicht sein. Er ist Gott und nicht dein ebenbürtiger Partner. Und deshalb wirst du Mangel erleiden. Der Herr füllt deinen Mangel aus, gemäß seinem Reichtum an Herrlichkeit. Und trotzdem wird dir etwas fehlen und du wirst lernen müssen, mit diesem Mangel klarzukommen. Und darin nicht undankbar zu sein, sondern in Hoffnung zu sein, dass der Herr auch diesen Mangel ausfüllt. Wenn nicht in dieser Zeit, dann in einer anderen Zeit. Und dann wirst du darin ruhen können, sonst wirst du nicht zur Ruhe kommen. Da wirst du darin ruhen können, sagen, okay, ich muss manchmal auch mit Mangel leben. So wie an anderen Stellen andere Mangel haben, habe ich an dieser Stelle Mangel. Aber ich habe so viele Male erlebt, dass wenn dieses Gegenüber nicht da ist, dass es sogar die Gefahr beinhaltet, dass alles andere zurücktritt und dass das Wichtigste im Leben wird. Man sogar teilweise bereit ist, seinen Glauben aufzugeben, nur um irgendwie einen Partner zu haben. Das ist hochgefährlich, aber zeigt zum anderen auch, wie tief dieses Bedürfnis ist. Und nochmal, es ist nicht begründet in der Sünde, sondern es ist begründet in der Schöpfungsgeschichte. Also das Zweite, dass ein Mensch Zufriedenheit hat, volles Genüge hat, ist auch ein gutes soziales Umfeld, ein Gegenüber, eine Partnerschaft. Und das Dritte, ist ja wirklich so, was haben denn die ganze Zeit gemacht? Ist es so Schlaraffenland unterm Baum liegen und die Bananen wachsen dir in den Mund und so? Das ist doch stinkelangweilig, oder? Stell dir mal vor, du hast nur Urlaub. Ist ja furchtbar. Die meisten von uns wissen ja mit 30 Tagen Urlaub nichts anzufangen. Ja? Und jetzt hast du jahrelang Urlaub. Das wissen die, die arbeitslos werden. Die merken plötzlich, wie leer so ein Tag sein kann. Wie sinnlos das Ganze sein kann. Also es ist nicht erstrebenswert, nicht mehr arbeiten zu müssen. Es ist auch nicht erstrebenswert, auf die Rente zu warten und sagen, dann endlich fängt das Leben an. Man hat manchmal den Eindruck, das sei so. Völliger Quatsch. Die Rente wurde nicht vom Herrn installiert, sondern vom Herrn Bismarck. Ja. Was haben die getan? Sie haben gearbeitet. Adam und Eva haben gearbeitet. Seid fruchtbar und mehrt euch. Bebaut die Erde, verwaltet die Erde, füllt die Erde. Es ist auch vor dem Sündenfall hineingelegt in den Menschen, dass er sinnstiftende Arbeit tun kann. Und zwar Arbeit, die Frucht bringt. Wo es einen Ertrag hinterher gibt. Wo man was angucken kann und sagt, es hat sich vermehrt. Es ist etwas draus geworden. Jesus greift es später auf mit den Talenten. Sagt, wenn der eine nur ein Talent hat, das ist nicht das Thema, wie viel du hast und was du damit machst. Und wenn du es versteckst in der Hosentasche, dann bleibst du unglücklich und schlussendlich wird der Herr sagen, du hast deinen Lebenssinn nicht erfüllt und erreicht. Und wenn du 5 hast Talente, dann fang an, Frucht bringen zu vermehren mit dem, was Gott dir gegeben hat. Dann wirst du dem Herrn eine Freude sein und du wirst selbst zutiefst zufrieden und glücklich sein. Der Mensch braucht auch eine sinnstiftende und fruchtbringende Arbeit. Das gehört auch. Zudem, wenn wir hier lesen, es ist nützlich in allen Dingen. Das gehört auch zu diesen allen Dingen. Grundsätzliches im Leben. Sinnstiftende und fruchtbringende Arbeit. Auch hier erleben manche von uns Mangel. Ich sage, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das ist doch nicht sinnvoll, was ich tue. Und trotzdem musst du es tun. Aber du erlebst es als Mangel und du darfst es als Mangel beschreiben. Sag, Herr, das will ich eigentlich nicht machen. Herr, gib mir eine Arbeit, die sinnvoll ist. Herr, öffne mir die Augen, dass ich eine Arbeit finde, die sinnstiftend ist. Wo ich sage, das ist sinnvoll, was ich hier tue. Das entspricht mir. Auch ihr Lieben, der Mensch ist nicht dazu geschaffen, nur ein Verwalter zu sein. Der Herr hat nicht gesagt, verwaltet mir die Schöpfung. Sondern er hat gesagt, baut, gestaltet die Schöpfung, vermehrt die Schöpfung. Es war ja nur dieser Garten Eden, der in diesem kultivierten Zustand war. Draußen herum war die Erde immer noch unkultiviert. Und der Sinn und der Gedanke Gottes war, dass aus dem Garten heraus, aus dem, was er geschenkt und gegeben hat, dass der Mensch anfängt zu bebauen und zu gestalten, um die ganze Erde mit dieser Fruchtbarkeit zu füllen. Das war Gottes Plan und Ziel. Und es liegt zutiefst in uns drin, dass wir etwas Fruchtbringendes, etwas Sinnvolles, etwas Schönes, etwas, was vermehrt hervorbringen wollen. Und wenn du nur den ganzen Tag irgendwelche Dinge tust oder sagst, was mache ich hier eigentlich? Dann ist es völlig klar, dass du eine Unzufriedenheit in dir hast, obwohl du eine ungetrübte Gottesgemeinschaft hast und eine herrliche Ehe. Dann fällt dir trotzdem was. Und jede Frau weiß, wie unerträglich es ist, wenn du einen Mann zu Hause hast, der kein Projekt hat. Ja. Also das sind die 3 Dinge. Und mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Und ich habe darüber nachgedacht, über all so meine Beratungen und Begleitungen mit Menschen, mit vielen Situationen unterschiedlichster Art, wo ich zu tun habe. Ich habe gemerkt, es dreht sich eigentlich immer um eines dieser 3 Dinge. Entweder es geht um eine betrübte Gottesgemeinschaft oder nicht vorhandene Gottesgemeinschaft. Oder es geht um zwischenmenschliche Dinge, ja, wo hier Unzufriedenheit und Unglück und Unklarheit und Unversöhnlichkeit und so weiter da ist. Oder es geht darum, dass keine Bestimmung im Leben ist, dass ein Mensch seine Bestimmung, seinen Ertrag, das, wozu Gott ihn gebrauchen möchte, nicht erkannt hat oder nicht drin lebt. Und Menschen hinein zu verhelfen in diese drei Dinge, ist eines der größten Dinge, die man tun kann. So, und Paulus sagt hier, die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nützlich. Und ich behaupte, zu diesen Dingen. Die Frömmigkeit, wenn wir in ihr trainiert sind, wenn wir in der Frömmigkeit wachsen und reifen, dann wird es sich positiv auswirken auf die Gottesbeziehung, auf die zwischenmenschliche Beziehungen und auf eine sinnvolle Lebensbestimmung und fruchtbringende Lebensgestaltung. Vielleicht noch ein Nebengedanke. Paulus sagt auch im Timotheusbrief, dass eine Frau wird selig durchs Kinder kriegen. Hier steht nicht, sie wird gerettet durchs Kinderkriegen im Sinne von, dadurch kommt sie in den Himmel. Das heißt, wenn du Kinder hast, bist du schon errettet. Sondern es ist hier glückselig, das Wort. Mit anderen Worten, auch eine Frau erlebt ein großes Glück, eine große Zufriedenheit, wenn sie Kinder hervorbringen kann. Und es hat auch was mit diesem sinnstiftend und fruchtbringend zu tun. Das ist nicht die einzige Art und Weise, wie eine Frau glücklich wird. Aber es ist eine Art und Weise, wie die Frau glücklich wird. Das heißt, etwas, was wir tun können, was uns geschenkt und gegeben ist, wenn wir es hervorbringen dürfen und dadurch Frucht und Vervielfältigung erleben, macht uns glücklich. Das wäre ein Beispiel. Und so, was ist deine Bestimmung? Lebst du in dem, was Gott dich beauftragt hat zu tun? Lebst du in deinen Gaben? Lebst du in dem, was dein Garten Eden ist, den Gott dir zur Verfügung gestellt hat? Wucherst du damit? Lebst du mit? Bringst du Dinge hervor? Tust du das Richtige? Dann merkst du, wie das auch dir ein Stück Zufriedenheit gibt. Es kann dir nicht alle Zufriedenheit geben, wenn du keine geordnete Gottesbeziehung hast und keine geordneten zwischenmenschlichen Beziehungen hast, bist du trotzdem unzufrieden. Aber wir brauchen diese drei Dinge. Die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nützlich. Was ist denn die Frömmigkeit? Ein komisches Wort vom Herrn Luther. Frömmigkeit. Manche Übersetzungen sagen die Gottesfurcht oder die Gottseligkeit. Frömmigkeit ist, man kann es auch ganz einfach sagen, der Weg der Nachfolge Jesu. Frömmigkeit, Gottesfurcht ist, ich bin darauf bedacht, ich bin achtsam, dass ich auf dem richtigen Weg bleibe, auf dem Weg der Gerechtigkeit, auf dem Weg der Gottesgemeinschaft, auf dem Weg des Lebens. Ich achte darauf. Frömmigkeit ist, wenn wir mal in den Worten Jesu sage, dass ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Frömmigkeit ist der Weg der Nachfolge Jesu. Und die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nützlich. Mit anderen Worten, wenn wir auf dem Weg der Nachfolge Jesu sind, wenn wir achtsam sind, dass wir auf dem Weg des Herrn bleiben, dann werden wir in allen Dingen Gutes erleben und erfahren. Nützliches wird das hervorbringen, dieser Weg der Nachfolge Jesu. Um was geht es in dem Weg der Nachfolge Jesu? Es geht nicht darum, dass wir alle Paragraphen der Bibel kennen und sagen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Sondern es geht darum, dass wir ihn erkennen. Es geht darum, dass wir ihn erkennen. Was ist denn Nachfolge? Nachfolge ist, dass wir Offenbarung haben über Jesus, über die Wahrheit und dass wir sie dann leben. Dass wir das leben, was wir an Offenbarung empfangen haben. Es ist nicht, dass wir das Richtige tun und dadurch gesegnet sind. Wir werden erst gesegnet mit Offenbarung und dann leben wir, was wir erkannt haben. Das ist der richtige Weg. Alle andere Wege führen zum Tod. Der Weg des Lebens ist, dass wir erkennen, wer Jesus ist und dass wir dann leben, was wir erkannt haben. Das ist der Weg der Nachfolge. Jetzt muss ich da noch ein bisschen tiefer rein. Könnt ihr noch? Ihr seid klasse. Ich möchte in den Hebräertext gehen. Hebräer ist ein schwieriger Brief. Selten, dass durchgelehrt wird durch den Hebräerbrief, weil er so viele Dinge beinhaltet, von denen man denkt, was soll das eigentlich? Aber im 5. Kapitel, Vers 11, lesen wir Folgendes. Vers 11 und folgende, Hebräer Kapitel 5, Vers 11 und folgende. Darüber, sagt der Schreiber, hätten wir noch viel zu sagen. Aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gäbe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Frömmigkeit. Denn er ist wie ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für wen? Für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. So, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt hier Folgendes. Es gibt eine Art von Vollkommenheit. Eine eingeübte Frömmigkeit. Und man sieht es daran, das sind Menschen, die unterscheiden können, was richtig und was falsch ist. Und sie haben das erlangt durch geübte Sinne, durch Training. Jetzt sind wir wieder beim Üben der Frömmigkeit. Sie sind trainiert, auf dem Weg des Lebens zu gehen und können dadurch sehr schnell sagen, das ist nicht okay, aber das ist in Ordnung. Das heißt, in jeden Lebenssituationen erkennen sie, das ist gut, gerecht, richtig, dem Herrn entsprechend, das nicht. Und sie müssen nicht erst sagen, Moment, steht da was in der Bibel? Warum? Weil das Wort Gottes in ihr Herz geschrieben ist. Sie sind wie ein lebendiger Brief, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Wie kommt es zu dieser Vollkommenheit? Es geht darum, der Schreiber im Hebräerbrief sagt hier vorher, ich hätte darüber euch noch mehr zu sagen. Über was denn? Über Jesus. Er hat davon gesprochen, dass Jesus höher ist als alle Engel, dass Jesus höher ist als Mose, dass Jesus der große hohe Priester ist, dass wir durch Jesus in die Gottesruhe kommen können. Und er hat angefangen, darüber zu reden, wer uns Jesus ist. Und dann stürzt er steil ab und sagt, ach, darüber, ich schwärme, ich möchte noch mehr darüber sagen, über diesen Jesus, aber ich kann ja nicht, weil ihr seid hartherzig geworden. Und ihr könnt die Erkenntnis, die Offenbarung von Jesus gar nicht empfangen. Ich muss wieder beginnen mit den grundlegenden Dingen des Glaubens. Was sind die grundlegenden Dinge des Glaubens? Über die Vergebung. Deine Sünden sind dir vergeben. Warum hast du immer noch ein schlechtes Gewissen? Jetzt schlägt er sich wieder mit Verdammnisgefühlen rum. Da solltest du längst drüber weg sein. Warum hast du immer noch ein Herz, das dich verdammt? Das gehört zu den Anfangsgründen. Die Anfangsgründe ist Jesus, der Täufer in den Heiligen Geist. Jetzt müssen wir wieder anfangen zu lehren, werdet voll Heiligen Geistes. Habe ich mir überlegt, ob ich heute Morgen predige. Habe gesagt, nein, das CZW ist weiter. Die leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Das sind Anfangsgründe. Anfangsgründe in diesen grundlegendsten Dingen des Glaubens. Aber sie drehen sich immer um Jesus. Und Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefes, der sagt, ich möchte euch eigentlich mehr, viel mehr von diesem Jesus offenbaren. Denn Jesus ist nicht nur der, der heilt, ist nicht nur der Täufer in den Heiligen Geist, ist nicht nur der, der unsere Sünden vergibt. Jesus ist auch der, der höher ist als alle Engel. Er ist auch der große Apostel. Er ist auch der große hohe Priester. Er ist das vollkommene Opfer, das uns gegeben ist. Ja, was bedeutet denn das? Ich kann es euch nicht erklären, denn eure Sinne sind so hart geworden. Aber wenn ihr es erkennen würdet, wer Jesus ist, euer Herz würde jubeln. Ihr würdet auf dem Weg der Gerechtigkeit vorankommen. Und wir sind immer noch, und daran leide ich, wir sind immer noch auf der Jagd nach dem nächsten Wunder. Und dann hören wir Leute sagen, ich war im dritten Himmel und wenn man im dritten Himmel war, dann kann man vom dritten Himmel her alle Dinge ordnen. So ein Quatsch. Wenn wir Jesus haben, dann, und es kann nicht so kompliziert sein, und wir jagen nach, ich habe die Engelerscheinung, ich habe dieses und jenes und wir rennen den Leuten hinterher, die irgendwelche großartige Erscheinungen hatten. Und Paulus oder der Schreiber sagt hier, ich habe Jesus und in ihm habe ich alles. Vor Zeiten wurde offenbar durch die Propheten dieses, dieses und dieses, aber jetzt ist uns die vollkommene Offenbarung in Jesus gegeben. Mose hat euch gelehrt, Aaron hat euch gelehrt, all die Apostel haben euch gelehrt. Jetzt aber haben wir Jesus, der höher ist als alles und der wird euch lehren. Jagt nicht irgendwelchen Dingen hinterher, sondern lernt von ihm, von Jesus. Und soll ich sagen, je länger ich im Glauben stehe, je wichtiger wird mir Jesus. Und im Grunde will ich über gar nichts anderes reden als über Jesus. Im Grunde möchte ich gar nichts anderes predigen als ihn. Paulus sagt nach 20 Jahren der Nachfolge, ich möchte ihn erkennen. Ja, Paulus, kennst du ihn noch nicht? Nein, nur so wenig. Er hat über 300 Namen. Ich möchte seine ganze Fülle kennenlernen. Ich bin unterwegs, Jesus zu erkennen. Und nicht unterwegs, noch einen Engel mehr kennenzulernen. Versteht ihr? Es ist doch alles okay. Aber darum kann es doch nicht gehen, wenn wir in Jesus alles haben. Und er wollte sagen, hier Leute, ich habe noch so viel euch davon zu erzählen. Da gibt es solch eine Fülle von dem, was im Wort offenbart ist über Jesus. Und was direkte Beziehung und Bedeutung hat für dein Leben. Aber ihr seid so hartherzig geworden. Ihr jagt immer noch den falschen Dingen nach. Ihr sucht immer noch nach der Milchspeise. Und ertragt diese feste Speise von Jesus, dem großen, hohen Priester, nicht. Und deshalb kommt ihr nicht zur Gottesruhe. Und seid verzweifelte religiöse Typen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, dann fangen wir halt wieder an, Grund zu legen. Über die Taufen. Ja, bist du immer noch nicht getauft. Hast du es nicht kapiert? Gestorben in ihm, auferstanden in ihm. Das ist Voraussetzung, dass ich all die anderen Erkenntnisse und Offenbarungen habe über ihn, Jesus. Hallo? Da kommst du zur Ruhe. Jesus, es geht um Jesus. Er ist die Fülle. Die Fülle der Gottheit wohnt in ihm, leibhaftig. Und wir haben Anteil an dieser Fülle. Deshalb will ich ihn erkennen, ich will ihn erkennen, ich will ihn erkennen. Herr, offenbare mehr von dir. Und seht ihr, das ist der Weg der Frömmigkeit, dass wir ihn erkennen. Ihr Väter habt ihn erkannt, schreibt Johannes, der von Anfang an ist. Väter und Mütter des Glaubens sind nicht die, die sich so nennen, sondern die ihn erkannt haben. Und wenn du mit ihnen zusammen bist, dann sagen sie dir von Jesus. Du, ich habe Jesus so kennengelernt und so kennengelernt und so kennengelernt. Und Jesus wird dein Freund sein und wird dein Heiler sein und wird deine feste Burg sein. Und es strahlt von diesen Vätern und Müttern des Glaubens solch eine Sicherheit und solch eine Souveränität aus. Denn sie erkannten ihn, der von Anfang an ist und der immer bleiben wird. Das sind Väter und Mütter des Glaubens. Sag, boah, das wird schon gut. Ja. So, um was geht's im Weg der Frömmigkeit? Wachsen in der Kenntnis Jesu Christi. Übe dich in der Frömmigkeit. Im Grunde heißt es, übe dich darin, ihn zu erkennen. Und dann wird dieses Wort von Christus, wird in dir wohnen. Und egal in welche Lebenssituationen du kommst, du weißt, was richtig ist. Du musst nicht lang nachschlagen, wo war da nochmal ein Bibelvers? Sondern der Bibelvers lebt in dir. Das Wort ist lebendig gemacht. Du bist ein offener Brief, geschrieben nicht mit Tinte, sondern im Geist des lebendigen Gottes. Und nur, ihr Lieben, so werden wir durch diese Zeiten durchgehen können. Es gibt eine Menge von Prophetien, gerade mal wieder von Zusammenbrüchen und der Herr erschüttert und so weiter. Das kommt alle paar Jahre wieder, weil es ist immer wieder so. Ja, wir leben in einem babylonischen System und von dem heißt es in der Schrift, in einer Stunde bricht alles zusammen. Das ist nicht erst am Ende der Zeit, das ist immer wieder. Überall dort, wo babylonische Modelle aufgebaut werden, wie in der Bankenwelt, wie in der Industrie, wie in vielen Organisationen und so weiter und so fort, im Islam und so weiter, sind alles babylonische Systeme. Und in einem Tag bricht das alles zusammen. Wie so eine Bank Bear Stearns oder was weiß ich. Bums, weg. Und alle, die sich daran gehangen haben, werden weinen und heulen, sagt die Bibel. Denn ihr Gold geht ihnen verloren. Ja. So, diese Erschütterungen sind im System intrinsisch vorhanden. Wenn man Babylon baut, muss man damit rechnen, dass an einem Tag alles weg ist. Und wir leben in einer Welt, wo Babylon um uns herum ist. Und wir mittendrin. Aber das macht ja nichts. Denn wir hängen nicht an diesen Dingen. Wir haben nicht darauf gebaut, sondern in diesen ganzen Erschütterungen sind wir sicher und gewiss in dem, der unsere Stärke ist, der unser Licht ist, der unser Heil ist. Und wir haben ihn erkannt und wir sind gegründet und fest gegründet in Jesus Christus. Und deshalb, was immer um uns herum sich erschüttert, wir bleiben unerschütterlich in ihm. In ihm. Aber das ist der Weg der Frömmigkeit. Wenn du immer noch Sorge und Angst hast um deine Existenz oder sagst, oh, ich könnte entlassen werden. Ja und? Wer ist dein Arbeitgeber? Der lebendige Gott Hat er einen Arbeitsplatz für dich? Natürlich. Natürlich. Aber wenn du immer noch von solchen Dingen dich so grundlegend erschüttern lässt, dann heißt es, du bist noch nicht gereift in der Erkenntnis Jesu Christi. Denn wenn du hineinreifst in der Erkenntnis Jesu Christi, dann kommt dieser Friede, diese Gottesruhe und wir ruhen von unseren Werken. Denn wir wissen, wer er ist und wer wir durch ihn geworden sind. Halleluja. Jetzt muss ich die Zielgerade kriegen. Übe dich. Ja, das begeistert mich so. Ja, ich kann gar nicht aufhören, davon zu reden. Zu eurem Leidwesen. Übe dich in der Frömmigkeit. 1. Timotheus 4, von dem Text sind wir ausgegangen. Übe dich in der Frömmigkeit. Im Griechischen steht hier Gymnazein. Gymnastik. Ja, übe dich, trainiere. Mach Gymnastik der Frömmigkeit. Und ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, dass es nicht darum geht, lies die Bibel und bet jeden Tag nur und dann habe ich mich geübt in der Frömmigkeit, sondern übe dich, Offenbarung von Jesus zu haben. Übe dich drin, dass du wächst und reifst in der Erkenntnis Jesu Christi und dass du dann tust, was du erkannt hast. Denn Training ist nicht nur hören, sondern auch tun. Und erst wenn wir tun, was wir gehört haben, wird es seine Kraft entfalten. So, es gibt verschiedene Arten, wie Gott uns trainiert in dieser Frömmigkeit. Das eine ist in der Verborgenheit unseres Zimmers, unserer Intimität mit ihm. Ja, mach die Tür zu und bete zu deinem Gott, der im Verborgenen ist und er wird es dir öffentlich vergelten. Das ist die eine Form der Übung, wo wir in der Gemeinschaft mit ihm sind, wo wir auf ihn hören, wo wir mit seinem Wort uns Offenbarung geben lassen von ihm, wo sein Wort uns Speise wird für den inwendigen Menschen, wo wir mehr und mehr erkennen, wer Jesus ist, wo wir mehr begreifen von den Wegen Gottes, wo er in der Stille unserer Gemeinschaft mit ihm uns persönlich Dinge sagen und zeigen kann, die uns betreffen. Und wir reifen und übe das. Das heißt, üben, dranbleiben in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und du musst auch nicht gleich hier den Star spielen und denk, jetzt muss ich mal hier gleich 2-3 Stunden beten. Fang klein an, so wie im Bodybuilding-Studio. Ja, aber regelmäßig. Ja, die Gemeinschaft, die Intimität mit dem Herrn. Das zweite ist, wie trainiert uns Gott, indem er Gemeinde geschenkt hat? Ich weiß, Gemeinde ist was Furchtbares. Es wäre so schön ohne die Leute. Ja, aber und der Herr stellt uns zusammen und du denkst, ah, mit dem? Ja. Aber Epheser 4 heißt es, Gott hat uns Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten gegeben. Wozu denn? Dass sie uns zurüsten. Nicht, dass sie uns Dienstleister sind und sagen, komm, kitzel mal wieder meinen Bauch. Mir geht's nicht gut, kannst du mal für mich beten, das ist alles okay. Aber es geht um Training. Sie sind uns gegeben, uns zu trainieren im herzlichen, im evangelistischen, im apostolischen, im prophetischen Lebensstil, im herzlichen Lebensstil, in der Lehre des Wortes Gottes. So, wenn sie euch auf den Keks gehen, dann muss das so sein, denn Training tut manchmal weh. Und wenn sie so diese Lehrer und Trainer, die immer nur uns den Bauch kitzeln, da kommst du nicht weiter. Das ist immer alles gut, immer alles klasse. Nein, ich muss sagen, hey, so kannst du nicht weitermachen. Da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Dein Bauch ist zu dick geworden. Da musst du ein bisschen wieder mehr trainieren. Wir brauchen Lehrer, die uns ermahnen. Aber ermahnen zu Christus hin. Ermahnen zu Christus hin. Und es ist uns die Gemeinde geschenkt, einander. Auf dass wir einander Dienstleistung tun und miteinander heranwachsen zu dieser Vollkommenheit des Christus. In der Liebe einander dienend. So, wir brauchen einander. Du kannst nicht nur alleine trainieren. Wir brauchen auch die unangenehme Gemeinde des Herrn, dass wir trainiert werden in der Frömmigkeit, dass wir wachsen und reifen zu Christus hin, denn Gott offenbart sich auch im Anderen. Und was er erlebt, was wir heute Morgen an Zeugnisse hören und so weiter, das ermutigt uns, den Herrn auch so kennenlernen zu wollen. Sag, Herr, ich möchte dich auch so erleben. So ist Jesus, oh, möchte ich auch erleben. Wir brauchen einander. Dass wir aneinander wachsen und reifen. Aber es kommt noch ein dritter Punkt dazu, das ist das Unangenehmste. Gott hat einen Trainingsparcours aufgebaut, der geht mitten durch den Alltag hindurch. Und du trainierst die Frömmigkeit an jedem Tag. In der Familie, am Arbeitsplatz, mit deinen lieben Nachbarn und all die ganzen Dinge, die da so auf diesem Trainingsparcours Gottes dir in den Weg gestellt sind. Du lernst zu vergeben, zum Beispiel. Bestimmt jeden Tag eine gute Möglichkeit, Vergebung zu lernen, oder? Gibt es öfters mal. Ihr, die ihr das weniger erlebt, seid wahrscheinlich dadurch, habt die Lektion gelernt. Und ihr, die ihr ständig angefeindet werdet und so weiter, ihr müsst halt noch lernen. Ja? So sagt, vielen Dank, Herr, wieder eine Gelegenheit. Ich trainiere Frömmigkeit. In Christus zu vergeben, wieder reifen in Christus, Erkenntnis Jesu Christi. Wie er mir vergeben hat, so vergebe ich. Ja? Wie er mich liebt, so liebe ich. Es geht immer um die Erkenntnis Jesu Christi. Aber auf diesem Parcours des Lebens hat Gott einige Dinge eingebaut, die dir Trainingseinheiten sind zur Frömmigkeit, dass du mehr an Jesus orientieren musst, dass du dich mehr festhalten musst an ihm, dass du mehr fragen musst nach ihm, dass du nicht mehr weiterkommst mit deinem alleinigen Kämpfen, sondern sagen, Herr, ich brauche dich. Und manche sind da so eigensinnig, ich bin auch so ein Dickkopf, ja, ich sage, ich kann es allein. Und die brauchen immer die harten Lektionen, ja, bis sie merken, ich kann es doch nicht allein. Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Und es gibt so viele Lebenssituationen, wo wir an den Punkt kommen, dass wir rufen müssen, Herr, ich brauche dich. Und unser Stolz an der Stelle gebrochen wird und sagen, ich kann es nicht allein. Ich brauche meine Geschwister, ich brauche den Leib Christi und ich brauche das Haupt, Jesus Christus. Training der Frömmigkeit. Vielleicht hast du bisher deinen Alltag gar nicht so gesehen, aber es ist ein Trainingsparcours Gottes. Zur Frömmigkeit, denn du bist eingestiegen in dieses Bodybuilding-Studio, in dieses Geistbuilding-Studio. Du hast dich angemeldet. Du hast gesagt, da kaufe ich gleich eine Jahreskarte. Ja? Und jetzt bist du drin. Und jetzt hat der Trainer dich an die Hand genommen. Wer ist der Trainer? Der Heilige Geist. Der uns zur Seite gestellt ist als ein Beistand, ein Trainer, ein Personal Trainer, der Heilige Geist. Und er trainiert dich in Frömmigkeit, dass du mehr von Jesus siehst, dass du mehr Jesus erkennst, dass du mehr den Lebensstil Jesu Christi erkennst, dass du hineinwächst in die Fülle des Christus. So werden wir trainiert. Und wir werden trainiert, und damit möchte ich schließen, dass wir gesund bleiben im Geist, dass wir gesund sind in Jesus Christus. Und dass wir fit werden für die Lebenssituationen, in die er uns hineinstellt, wo wir etwas ausstrahlen sollen und sichtbar machen sollen von dem lebendigen Gott. Ich bin ab und zu mal mit meiner Frau Nordic Walking gegangen, das habe ich dann aufgehört, ich komme mir so blöd vor mit den Stöcken da. Aber ich habe es ihr zuliebe gemacht, ja. Und dann waren wir also da walken, ja, haben extra ein Training gemacht, wie das geht und so, das weiß ich jetzt. Aber das war kein Problem. Ja, es hat mich auch gar nicht angestrengt. Ich habe gedacht, ich bin total fit. Ja. So eine Stunde Nordic Walking, kein Problem. Mit meiner Frau. Dann vor einigen Wochen war ich mit Geschäftsleuten unterwegs, die ich berate. Und wir sind dann zum Mittagessen gegangen und die wollten da irgendwie auf so eine Burg dort Mittagessen. Und der hat bald zugemacht, also wir hatten ein bisschen Eile. Und dann war so vielleicht die letzten 700-800 Meter, ging so den Berg hoch und haben gesagt, komm, wir joggen hoch. Und dann sind die losgedüst, ja. Und ich habe gesagt, klar, ich bin ja fit, ja. Auch damit gejoggt. Ich kam oben an, ich war total am Ende, ja. Ich konnte fast nichts mehr essen, ja, so. Neben mir war ich. Habe ich gemerkt, ich bin gar nicht fit. Das heißt, wenn du in deiner Frömmigkeit sagst, ach ja, mein Glauben dem Herrn, ich kenne den Herrn. Wenn du auf einem Niveau bist, wo du denkst, das reicht, um so ein bisschen durchs Leben zu kommen, um genug Hoffnung zu haben auf das ewige Leben, dann wirst du nicht fit sein für den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Gott möchte dich aber fit machen für den Auftrag, den er dir gegeben hat. Dass du dort das Licht bist, wo er dich hineinstellt, dass du dort Jesus, seine Gegenwart ausstrahlst, dass du dort Heil und Heilung bringst, dass du dort das lebendige Wort Gottes bringen kannst, wo vielleicht die äußerst schwierigen Situationen sind, wo du schon längst überlebst und anfängst zu dienen. Und dann wirst du plötzlich merken, dass es hier eine andere Qualität von Frömmigkeit braucht, als nur die Qualität, selbst überleben zu müssen. Und dorthin möchte Gott uns trainieren. Und ihr seid hier im CZW und Gott möchte euch im CZW trainieren, dass ihr euren Auftrag leben könnt, wo immer ihr ihn auch habt, und dass ihr etwas ausstrahlt von dieser Qualität des Reiches Gottes, von der Kraft und dem Wesen des Reiches Gottes. Denn Gott möchte euch hineinsenden in solche Situationen. Er muss euch aber dafür fit machen in der Frömmigkeit, dass ihr ihn erkennt, dass ihr aus ihm lebt, dass ihr Bestand haben könnt in den schwierigsten Situationen und dann nicht abfallt vom Glauben oder auf eigene Fleischeskräfte zurückgreifen müsst, sondern dass ihr im Geist in der Erkenntnis Jesu Christi vorangehen könnt und leben könnt. Und deshalb lasst euch trainieren in der Frömmigkeit und gebraucht die persönliche Zeit, sagt ja auch wieder neu zu den Geschwistern, ja neu zu den Lehrern, die euch gegeben sind, und sagt, trainiere mich. Ja, ich will keine seichte Sachen, ich will trainiert werden, ich muss fit werden im Glauben. Und akzeptiert den Parcours Gottes, den er in eurem Alltag aufgestellt hat. Mogelt euch nicht drum herum. Der Herr ist König, er weiß, was er euch zumuten kann. Er weiß, in welchem Zustand ihr seid. Er wird euch nicht kaputt machen, er wird euch trainieren. Und die Lebenssituationen sind da, euch zu trainieren, um fit zu werden in der Frömmigkeit mit dem Beistand, Halleluja, des Heiligen Geistes. So, übe dich in der Frömmigkeit. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und lade euch ein, mit aufzustehen. Du kannst auch ganz persönlich das mit dem Herrn festmachen, was dir von dem Gottesdienst heute bewusst geworden ist und wo du Entscheidungen triffst. Der Herr nimmt deine Entscheidungen ernst. Herr, zuerst bringe ich dir all den Mangel, den wir auch erleben und der da ist. Den Mangel, wo wir nicht diese Fülle erleben, die du uns eigentlich von Anfang an zugedacht hast. Aber Herr, wir danken dir, dass du Jesus Christus uns gegeben hast und mit ihm wirst du uns alles andere schenken. Und deshalb suchen wir nicht an anderen Orten. Wir suchen nicht an anderen Quellen. Wir schöpfen nicht aus Quellen, die bitter sind. Sondern wir sagen, Jesus, du bist derjenige, der uns hineinführt in das ganze Heil, in die ganze Fülle des Lebens. Wir halten fest an dir, Jesus. Du bist unser Alpha und du bist unser Omega. Du bist Anfang und du bist Vollendung aller Dinge. Und ich bitte dich, Herr, um Vergebung, wo wir hartherzig geworden sind, wodurch die harte Arbeit des Lebens, wodurch die Frustrationen des Lebens wir hartherzig geworden sind. Herr, nimm unser Herz und mach das Steinerne hinaus und gib uns das fleischene Herz, das wieder Sehnsucht hat nach Jesus, das wieder neu ausgerichtet ist. Ich möchte dich erkennen, Jesus, in deiner Kraft der Auferstehung, aber auch in der Gemeinschaft deiner Leiden. Egal was es ist, ich möchte dich, Jesus, erkennen. Wachsen in dir, reifen in dir, Jesus. So reinige mich, Herr, wo mein Herz hart geworden ist. Und schenk mir eine neue Leidenschaft, eine neue Passion für Jesus. Neues Entschlossensein zu wachsen und zu reifen in der Frömmigkeit, in der Nachfolge Jesu Christi. Ich empfinde so im Geist, dass manche von euch hier ein paar Dinge ganz bewusst absagen müssen. Wo ihr angefangen habt, nach anderen Hilfestellungen Ausschau zu halten, aus anderen Quellen, aus falschen Quellen zu schöpfen. Und wo euer Herz hart geworden ist und ihr sagt, ach, der Glaubensweg, der ist ein bisschen nützlich, aber nicht wirklich nützlich. Ich muss nach anderem gucken. Entscheide dich heute wieder und sag, Herr, du bist mein Heil. Du bist meine Lebenskraft. Und ich schöpfe von dieser Quelle, die Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus und aus der Quelle allein. Gib dem Herrn dein Herz hin, wo es hart geworden ist, dem Evangelium gegenüber. Sag, Herr, hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Reinige es. Nimm das Steinerne heraus. Es sind so ein paar Dinge, wo ihr auch sagt, hier kann ich und will ich nicht vergeben. Und du spürst schon länger, dass du im Glauben eigentlich nicht vorankommst, dass es wie blockiert ist. Und es betrifft nur ein paar wenige, aber es betrifft ein paar wenige, denn ich sagen muss hier vom Geist Gottes her, es ist, weil du nicht vergibst. Und das Wort Gottes sagt, wenn du nicht vergibst deinem Bruder, dann kannst du nicht zum Altar kommen. Gott wird deine Gebete nicht erhören. Und du hast keine Offenbarung von ihm mehr, weil er dir nicht begegnen kann, bevor du nicht vergibst. Und loslässt, so wie er dir vergeben hat, so vergebe. In der gleichen Qualität, wie Jesus dir vergeben hat, so vergib denen, die an dir schuldig geworden sind und denen du das immer noch nachträgst. Lass los, denn das ist, hat dein Herz hart gemacht dem Evangelium gegenüber. Das hat dein Herz hart gemacht der Offenbarung von Jesus gegenüber. Das hat dein Herz hart gemacht, dass du den Heiligen Geist nicht mehr spüren und empfinden kannst, dass es keine Offenbarung mehr gibt durch den Geist Gottes von Jesus in deinem Leben. Aber sobald du vergibst, wirst du die Stimme des Herrn wieder hören. Und es wird wieder Leidenschaft und Freude in dein Herz kommen, dem Herrn zu folgen. Was immer dein Herz hart gemacht hast, leg's nieder. Herr, wir legen es nieder. Wir bitten um Vergebung und Reinigung, Herr. Schenk uns neue Leidenschaft. Und Herr, wir empfangen auch all die Trainingseinheiten, die du uns gibst, Herr. Auch die uns unangenehm sind. Wir wissen, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Weil wir dich lieben, Herr. Und weil du alle Dinge unter deiner Herrschaft hast. Und so müssen alle Dinge, alle Lebenssituationen dienlich sein für unsere Auferbauung, für unsere Stärkung, für die Erbauung des Leibes Jesu Christi. Und so empfangen wir all diejenigen, die du uns gegeben hast als Apostel und Propheten und Hirten und Lehrer und Evangelisten. Wir empfangen unsere Brüder und Schwestern, die du uns zur Seite gestellt hast und mit denen wir zusammen wachsen dürfen. Wir empfangen ihren Dienst an uns und wir dienen ihnen, damit sie wachsen können. Wir wollen gemeinsam wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi. Wir empfangen die Lebenssituationen, in die du uns hineinstellst, dass sie uns dienlich sind. Und so wie Josua und Kaleb, wir sagen, wir werden sie auffressen wie Brot. Und das, was uns ein Problem war, wird uns zur Herausforderung und zur Unterstützung des Wachstums. Wir sagen Ja zu den Lebenssituationen und sagen, Herr, gebrauche diese Lebenssituationen, dass wir daran wachsen und reifen können zu dir hin. Wir möchten dich erkennen, Herr. Dich erkennen, wachsen in dir, Jesus. Und so segne ich jeden Einzelnen von uns und ich segne das Christuszentrum Weinstadt in all der Beauftragung und Bestimmung, in all der Zusammensetzung, wie es der Herr geschenkt hat, dass ihr miteinander heranreift und wachst in der Erkenntnis Jesu Christi. Und dass Jesus immer herrlicher und größer wird in eurer Mitte. Und dass der Name Jesu ausstrahlt von eurem Leben, ausstrahlt von dieser Gemeinde, so wie es ist, Christus, Zentrum, Jesus Christus im Zentrum. Jesus Christus aus dem Zentrum heraus in alle Lebenssituationen. Dass man nicht vom Christuszentrum spricht, sondern von Jesus spricht. Dass man davon spricht, dass hier Jesus sich zeigt, dass hier Jesus offenbart ist, dass hier Jesus Weg gegangen wird, dass man hier wegwachsen und reifen kann in der Nachfolge Jesu Christi. Der Herr segne euch, eure Kinder, eure Jugendlichen. Der Herr segne eure Familien, eure Singles, eure Jüngeren und Älteren. Der Herr segne euch, dass ihr miteinander heranreift in der Erkenntnis Jesu Christi, in diese Vollkommenheit des Christus hinein und dass Jesus die ganze Bestimmung und Berufung, die er hineingelegt hat in dieses Haus, zur Gestaltung bringen kann. Dass wir hier ein fittes Volk Gottes haben, das all die Aufträge umsetzen kann, die Gott uns anvertrauen möchte. Seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des guten Heiligen Geistes. Amen. Amen. Rudolf, bitte.
Zwei Dinge möchte ich noch sagen. Das erste ist ganz herzlichen Dank, Michael, für dieses gute Wort, zu diesem Wort, das zu Herzen ging, zu diesem Wort, das uns wieder Mut und Hoffnung macht und das uns in den Alltag hineinnimmt, soll man sagen, so dass wir das tun können, was Gott mit uns tun will. Vielen Dank, Michael. Und jetzt gleich im Anschluss, wer Gebet möchte, hier vorne gibt es Gebetsteam, könnt hier vorkommen und für euch beten zu lassen. Und Michael hat den Segen bereits gesprochen. Ich hoffe, ihr habt es aufgenommen. Nehmt diesen Segen mit hinein in euren Alltag und so seid gesegnet. Und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.